Also ich habe jetzt nur ganz kurz zusammengefasst,
Okay.
wovon der Roman handelt. Ich habe auf Fontane hingewiesen, habe gesagt, dass es natürlich jetzt für den, der sich ein bisschen in der deutschen Literatur auskennt, an Frau, also weil das Frau da steht, Frau Jenny Treibel und dann natürlich an Fontane erinnert. Ich persönlich denke, es ist eher, also für mich jedenfalls, wäre zu diskutieren, ein Roman, der mich an Effi Briest erinnert, wenn ich einen Vergleich suche. Und ich habe auch darauf hingewiesen, Sie haben es mitbekommen, dass es also die Frage der gelungenen Emanzipation, die hier angekündigt wird, dass ich das nicht so wirklich im Roman nachlesen kann. Der Roman beginnt ja auch mit dem Selbstmord. Und ich dachte, vielleicht ist es ganz gut. Und er dreht sich ja eigentlich um die Frage, können eigentlich Frauen in der bildenden Kunst erfolgreich werden. Und ich habe gesagt, auch das war in der feministischen Kunstgeschichte zu Beginn der 70er Jahre die zentrale Frage. Der berühmteste Artikel trug den Titel Why have there been no great women artists? Ja, warum gab es keine großen Künstlerinnen? Natürlich auch im Kontext, und das vielleicht kann ich das noch anfügen, im Kontext von Mutter sein, Mutterschaft, ne, also Ehefrau sein. Und vielleicht auch die Frage, auch das kennt man aus diesen Diskussionen. Ja, also die Frage, können Frauen eigentlich nur Künstlerinnen werden, wenn sie mit einem Künstler verheiratet sind? Sie kennen die Künstlerehepaare, es gibt zahlreiche berühmte. Da gelingt es dann manchmal noch den Frauen, sich zu emanzipieren. So, das ist nur der grobe Rahmen. Es gibt noch viele andere Themen in dem Roman, aber ich dachte vielleicht, weil wir uns auch den Abschnitt ausgesucht hatten, vielleicht lesen Sie ja einfach direkt
Erst dem.
den
Erst lesen.
und danach diskutieren wir, weil ich finde, das bringt uns ja sozusagen direkt ins Zentrum der Frage.
Der Roman erzählt eigentlich das ganze Leben von dieser Paula Tressot. Ich lese einen Ausschnitt, wo sie endlich das Malstudium aufnehmen kann. Das Studium war schön, vielleicht die beste Zeit in meinem bisherigen Leben. Ich war selbstständig und unabhängig, die Eltern nervten nicht und Hans hatte sich zähneknirschend damit abgefunden, eine Frau zu haben, die ihren Kopf durchsetzt. Ich musste mich vor keinem für irgendetwas verantworten und ich konnte malen. Ich konnte und sollte und musste den ganzen Tag malen. Das war herrlich. Ich habe jede Stunde an der Hochschule genossen. Für mich war jeder Tag an dieser Schule ein Festtag. In den Ferien war ich bei Hans in Leipzig oder wir verreisten gemeinsam, aber in diesen Zeiten habe ich mich ständig danach gesehnt, wieder nach Berlin zu fahren und zur Schule zu gehen. Ich habe alle Fächer GERZ studiert, auch die theoretischen und politischen. Ich fand alles wichtig und aufregend und konnte nicht genug davon bekommen. In der Plastik war ich recht gut und in der Schrift, nur in Kulturgeschichte langweilte ich mich. Im ersten Semester hatten wir noch keinen Unterricht bei Professor Jekyll, doch er lud mich in seine Klasse ein, was ich natürlich sofort annahm. Er behandelte mich sehr zuvorkommend wie eine Prinzessin, weil ich schwanger war oder weil ich ihm gefiel. Die Kommilitoninnen bemerkten es natürlich sofort und dichteten mir ein Verhältnis mit ihm an, aber mit Jekyll hatte ich nie etwas. Ich konnte ihn gut leiden seit unserem Gespräch über meine Schwangerschaft und er hatte mich gern, das war alles. Vor den Weihnachtsferien fragte er mich, ob ich im neuen Jahr nicht einmal Modell in seiner Klasse sitzen wolle. Nackt? Fragte ich entsetzt. Er lachte und sagte, ganz wie Sie wollen, Paula. Ich möchte nur, dass die Klasse eine Schwangere zeichnet. Und ich möchte sie zeichnen. Nackt oder nicht nackt, das ist nicht wichtig. Die Schwangerschaft möchte ich sehen. Ich war ganz atemlos und nickte nur. In den Weihnachtsferien dachte ich immer wieder darüber nach. Mich störte der Gedanke, mich vor den Kommilitonen auszuziehen. Ich wusste ja, wie sie über manche der Modelle reden und nach der Stunde über sie herziehen. Und wenn die Jungen von einem Modell mal begeistert waren, dann gab es ganz gewiss ein Mädchen, das etwas auszusetzen fand und es laut verkündete. Ich scheute das Gerede, zumal sie alle im dritten Studienjahr waren und ich erst im ersten Semester. Für Jekyll allein hätte ich es sofort gemacht. Bei ihm hatte ich keine Hemmung. Mehrmals ging ich den Kleiderschrank durch, um etwas zu finden, was ich anziehen könnte, sodass ich nicht nackt war, aber Jekyll seine Schwangerschaft sehen konnte. Zur ersten Zeichenstunde im neuen Jahr bei Jekyll erschien ich in meinem rosafarbenen Kostüm. Er erkundigte sich, ob ich es mir überlegt habe, und als ich nickte, fragte er, ob ich gleich bereit sei oder erst in einer der nächsten Stunden Modell sitzen wolle. Bringen wir es hinter uns, sagte ich. Er stellte sich vor die Klasse und informierte sie, dass heute eine Schwangere gezeichnet werde und ich mich freundlicherweise bereit erklärt habe, das Modell abzugeben. Er erwartete, dass alle diese Entscheidung ihrer Kommilitonin zu schätzen wissen, und er wolle ein paar Blätter zu sehen bekommen, für die er sich nicht schämen müsse. Dann sah er zu mir, ich stand von meinem Platz auf und ging zu ihm nach vorn. »Wo wollen Sie sich hinsetzen, Paula?« fragte er und wies auf die Sammlung alter Möbelstücke neben der Tür. »Ich setze mich in den Sessel«, sagte ich leise. Er nickte und drückte den Armstuhl, auf den ich gezeigt hatte, in die Mitte des Saals. Jekyll sah mich fragend an und erkundigte sich, ob ich in dem Kostüm Modell sitzen oder nicht doch etwas ablegen wolle. »Wir wollen schließlich eine Schwangere zeichnen«, sagte er, »von ihrem Bauch müsse etwas zu sehen sein.« Ich nickte, dann betrachtete ich die Kommilitonen einen nach dem anderen. Die Mädchen lächelten mir aufmunternd zu, die anderen waren mit ihren Stiften und den Zeichenblöcken beschäftigt und schauten nur gelegentlich zu mir, um zu sehen, wie weit ich war. Für sie war ich bloß ein Modell, das sie zu zeichnen hatten. Ich ging hinter die alte Wandtafel, dort zogen sich gewöhnlich die Frauen und Männer aus oder um, die an unserer Schule für ein paar Mark als Modell arbeiteten, und schlüpften aus den Schuhen. Dann legte ich das Kostüm ab und zog mir den Unterrock und die Strümpfe aus. Ich war nur noch mit einem schwarzen T-Shirt und einer Unterhose bekleidet. Das Shirt wurde von meinem Bauch nach oben geschoben, die Hose nach unten. Die prächtige Kugel, zu der mein Bauch mittlerweile angewachsen war, duldete keine Unterwäsche. Sie drängte sich hervor und alles andere beiseite. Ich hatte das Gefühl, von meinem Bauch beherrscht zu sein. Ich schaute kurz zu Jekyll, ging zu dem Armstuhl und setzte mich. Ich schlug die Beine übereinander, dann stellte ich sie nebeneinander und streckte schließlich das rechte weit vor. Einen Moment lang dachte ich daran, die Arme vor der Brust zu verschränken oder vielmehr sie über meinen Bauch zu legen. Doch dann legte ich sie einfach auf die Armlehnen, so locker und bequem, wie es mir möglich war. Ich hatte ein paar Wollsocken mitgenommen, die ich zusammengerollt in der Hand trug. Ich wollte sie mir anziehen, falls mir kalt wird. Jekyll hatte sich auf meinen Arbeitsplatz gesetzt, er nickte mir zu und sagte, ich solle mich bequem hinsetzen, dann bat er, dass ich mich zum Fenster drehe, er wolle mein Halbprofil haben. Und den Kopf hoch, Paula, ich will Ihren Stolz sehen, ein stolzes, schwangeres Mädchen. Es war ganz einfach. Die Kommilitonen zeichneten, sie schauten prüfend und fixierend zu mir, dann beugten sie sich über ihr Blatt, um zu arbeiten. Jekyll freute sich, auch er zeichnete zügig, und wann immer er mir ins Gesicht sah, strahlte er. Ich würde ruhig und sicher. Nachdem ich 5 Minuten still gesessen und meine Position zu halten versucht hatte, stand ich auf, zog das Shirt und die Unterhose aus. Die Hose warf ich hinter die Wandtafel, das Shirt legte ich als dünnes Kissen auf den Stuhl und setzte mich wieder. Nun waren sie überrascht, aber keiner sagte etwas. Jekyll machte mit der Hand eine anerkennende Geste, die anderen sahen mich an, schauten mir in die Augen, dann betrachteten sie den nackten Körper. Für einen Moment war es völlig still im Zeichensaal. Weder war das Knistern von Papier noch das fast unhörbare Geräusch des Strichelns der Stifte und Kohle wahrzunehmen. Es war so still, dass man die Schritte auf dem Gang über dem Saal hörte. »Bravo«, rief Jekyll und klatschte 3-mal in die Hände. »Wunderbar, Paula, wunderschön!« Er riss das gerade benutzte Blatt des Zeichenblocks ab, ließ es auf den Boden fallen und begann auf einem neuen Blatt zu skizzieren. Auch die anderen wechselten die Blätter. Und nur 2 oder 3. Ich saß weiterhin im Halbprofil mit dem Gesicht zum Fenster und konnte die Klasse bloß aus dem Augenwinkel sehen, zeichneten einfach weiter. Jekyll hatte recht. Eine schwangere Frau brauchte überhaupt nichts. Sie war so schön, dass sie auf alles verzichten konnte. Und mein gewaltiger Bauch stellte im Wortsinn ohnehin alles in den Schatten. Er war bedeutsamer als mein Kopf und meine Brüste und er verdeckte vollständig mein Geschlecht. Er beherrschte mich. Und das konnten und sollten auch alle sehen. Ich thronte eine 30 Minuten in der Mitte des Zeichensaals. Irgendwann bat mich Jekyll, ich möge mich Angface hinsetzen. Jetzt konnte ich ihm und den Studenten ins Gesicht sehen. Sie schauten immer wieder von ihrem Blatt auf, um mich zu betrachten. Und ich sah, dass sie jedes Mal nicht allein den Körperteil fixierten, den sie gerade skizzierten. Sie sahen mir vielmehr beiläufig und wie zufällig in die Augen. Aber ich spürte, sie wollten sich vergewissern, wie ich es aushielt. Sie wollten überprüfen, ob ich meinem Mut gewachsen war. Ich lächelte sie an. Ich fühlte mich wie eine Göttin. Ich hatte Lust aufzustehen und nackt, wie ich war, zu Jacqueline zu gehen, um ihn zu küssen. Auf einmal war alles ganz einfach. Und plötzlich erinnerte ich mich an die kleine Paula, das verfrorene Schulmädchen, das stundenlang auf einer eisigen Parkbank an der Bleiche gesessen hatte, weil sie gemalt werden wollte. Die Sitzung machte mich zum Start der Schule. Alle hatten davon gehört, Studenten wie Dozenten, und sie lächelten, wenn sie mich sahen. Mit wem immer ich zu tun hatte, wo immer ich erschien, stets gab es für mich zur Begrüßung ein anerkennendes Lächeln. Durch keine andere Leistung hätte ich so viel Hochachtung und einhellige Bewunderung erreichen können. Mit keiner Arbeit, keiner Note, keiner noch so wichtigen Belobigung hätte ich an der Hochschule mehr erreichen können. Dabei war ich, wie ich erfuhr, nicht die erste und nicht die einzige Studentin gewesen, die sich als Aktmodell zur Verfügung gestellt hatte. Aber ich war die erste schwangere Kommilitonin, die erste Hochschwangere, die sich völlig nackt hingesetzt hatte. Blümchen, rühr mich nicht an, hatte ich geheißen. Diesen Spitznamen hatte man mir an meinen ersten Tagen an der Schule verpasst. Ich lachte, als ich davon hörte. Ich fragte, wie man darauf gekommen sei, denn schließlich war es unübersehbar, dass ich schwanger bin. Und schwanger sein und rühr mich nicht an, das passte nicht recht zueinander. Doch ich hätte, wie ich hörte, auf Distanz geachtet. Dass man das Wort Distanz in einem Atemzug mit mir nannte, amüsierte mich. Zutreffender wäre es gewesen, hätte man mich als ängstlich oder feige oder schreckhaft bezeichnet. Aber das Wort Distanz gefiel mir. Das klang nach Würde. Und wenn meine erbärmliche Unsicherheit mir einen solchen Nimbus verschaffte, sollte es mir recht sein. Diese halbe Stunde im Zeichensaal war ein grandioser Erfolg für mich. Für eine kurze Zeit, für einen Monat, für die 6 Wochen, die ich hochschwanger in der Schule herumlief, war ich ein Star und ich genoss es, ohne mir etwas anmerken zu lassen. Es war angenehm, bewundert zu werden, und es steigerte mein Hochgefühl, wenn ich die Aufmerksamkeit scheinbar nicht bemerkte. Wann immer ich Jekyll über den Weg lief, strahlte er, blieb stehen und sagte irgendetwas zu mir. Ich glaube, wenn ich gewollt hätte, wenn ich ihm nur ein winziges Signal gegeben hätte, er hätte um meine Hand angehalten. So verliebt war er in mich.
Merci. Ja. Merci beaucoup. Ein Zitat von Alice Schwarzer. Die Mutterschaft ist der einzige kreative Akt, den die herrschende Ideologie Frauen gestattet.
Da ist Alice Schwarzer viel zu freundlich. Da täuscht sich über das Patriarchat. Denn im Patriarchat war über Jahrhunderte lang die Gebärende eigentlich nur die austragende Amme. Das Kind hatte er gepflanzt. Und die Geburt, also das neue Kind, das war sein Kind. Also da, die Kreation war im Grunde seine, vermittels einer Person. Einer weiblichen Person hatte er seine Kreation. Und wenn die Frankfurter FAZ da geschrieben hat, eine gelungene Emanzipation, dann ist das vielleicht ein Macho, weil die Frau ist tot, folglich eine gelungene Emanzipation. Aber sie haben recht, ohne dass ich da irgendeinen Vergleich ziehen wollte oder ziehen will, ähnlich wie Fontane mit Effie Briest oder mit Flaubert. Ich erzähle noch einmal eine Geschichte von einer Frau, die anders als bei Flaubert und anders als bei Fontane alle Möglichkeiten hat. Es ist nicht ganz einfach. Sie muss sich gegen die Eltern durchsetzen, aber sie kann sich durchsetzen. Sie muss sich gegen den Ehemann durchsetzen, aber im Unterschied zu den früheren Damen kann sie es durchsetzen. Das schafft sie alles. Dennoch endet es kaum sehr viel anders als da bei den Damen zuvor. Also obwohl diese ganze Emanzipation, sie hat ja enorm viel erreicht. Dieses Jahrhundert hat den Frauen, diesen Frauen, es geht ja auch nicht nur um die Künstlerin, sehr viel mehr Möglichkeiten gegeben, ohne dass es da deswegen sehr viel freundlicher zuging.
Also man hat in den gängigen Diskursen eigentlich immer damit zu tun, dass in einer relativen Schwarz-Weiß-Malerei die DDR als ein Staat dargestellt wird, in dem alles schrecklich war, außer die Frauenpolitik. Also die Frauen konnten alles machen, es gab Kindertagesplätze etc. Und was ich halt, wie ich das auch schon vorher bezüglich der anderen Bücher angemerkt hatte, fand ich das besonders interessant, dass man jetzt dieses Gefühl überhaupt nicht hat. Also sie stellen jetzt hier nicht die DDR sozusagen als positives oder zumindest in manchen Momenten als positiv. Man könnte sich diese Geschichte von der Paula Trussow exakt genau so in Düsseldorf an der Kunstakademie vorstellen. Also wie passt das zusammen mit diesem Bild und auch teilweise Selbstbild der DDR, was die Frauenpolitik anbelangt?
Dass Frauen mehr Chancen in der DDR hatten als in der Bundesrepublik, ist korrekt. Sie waren nicht allein auf die typischen Frauenberufe begrenzt und es gab bestimmte karrierefördernde Maßnahmen, damit Frauen, also was jetzt gerade auch in der Bundesrepublik passiert, damit Frauen an diese Stellen kamen. Ja, also das begann mit den Kindertagesstätten, die waren flächendeckend in der ganzen DDR, sodass jede Frau berufstätig sein konnte und das waren auch höhere Positionen für sie. Das wurde auch Dinge eingeräumt, was jetzt auch gerade in der Bundesrepublik passiert, dass bestimmte Gesetzgebung gemacht werden, damit Frauen auch weiterkommen. Das alles fand in der DDR auch statt, allerdings immer als Doppelbelastung. Sie hatte nebenbei noch das Kind und der Ostmann war ein genauso solcher Macho wie der Westmann. Also nach der Zeugung ging er erstmal in die Kneipe und kam dann erst wieder, als das Kind einigermaßen erwachsen war. Also diese Haltung, insofern war es eine Doppelbelastung und das erzähle ich eben halt auch ein bisschen dabei mit. Also die Frauen hatten mehr Chancen, aber einfach nur als zusätzliches Paket.
Scheitert sie aber nicht als Künstlerin sozusagen am, um es mal so ganz einfach zu sagen, am freien Markt, am freien westdeutschen Markt oder gesamtdeutschen Markt, dort, wo sie in der DDR eine relativ etablierte Stellung hatte?
Ich glaube, sie scheitert sehr viel früher, was auch in einem anderen Land hätte passieren können. Es ist das weiße Bild, für das sie nicht so kämpft, wie es sie ist eigentlich. Also sie hat da ein merkwürdiges Bild gemalt, ein weißes, ein Bild, was eigentlich gar nicht geht. Und die Hochschule verbietet es ihr und sie setzt sich nicht durch, sie pariert. Sie will Karriere machen und pariert und ich glaube, damit war ihre künstlerische Laufbahn vorbei. Ich glaube, da stirbt sie als Künstlerin und das Spätere ist dann nur noch der bürgerliche Tod. Okay.